Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei unserer Sendereihe Katechismus. Mein Name ist André Stiefenhofer. Wir blättern heute wieder im Katechismus der katholischen Kirche und zeigen, dass das nicht nur einfach ein dickes und schwer verständliches Buch ist, sondern dass da sehr viel Weisheit drin steckt, die wir betrachten wollen. Bei der Betrachtung hilft uns auch heute wieder Pfarrer Thomas Rellstab aus der Schweiz. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Grüß Gott, Herr Stiefenhofer. Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Wir fangen heute einen ganz neuen Abschnitt im Katechismus der katholischen Kirche an, nämlich den Abschnitt um das Gebet unseres Herrn, das Vater Unser. Immer am Donnerstag geht es ja um das christliche Gebet im Katechismus der katholischen Kirche. Pfarrer Thomas Rellstab, vielleicht einen kleinen Blick zurück. Was für einen Weg haben wir im Katechismus zurückgelegt, bis wir zum Vater Unser gekommen sind? Und warum stellt der Katechismus das Vater Unser genau jetzt hierhin, an den zweiten Abschnitt?
Ja, das ist eine lange Geschichte natürlich. Wir haben den ganzen vierten Teil des Katechismus unter die Lupe genommen, haben angefangen, über das Gebet zu sprechen. Der Katechismus versucht, das wichtigste Gebet der Christen, nämlich das Vaterunser, sehr ausführlich vorzubereiten. Wir haben zunächst einmal uns grundsätzlich überlegt, was ist Gebet, das Gebet im christlichen Leben. Wir sind dann weitergegangen und haben die Überlieferung des Gebetes gesehen, zunächst die Offenbarung im Alten Testament, dann im Neuen Testament und auch in der Zeit der Kirche, dann wie das weitergegangen ist, wie das Gebet weiter überliefert worden ist. Wir haben verschiedene Arten, wie gebetet wird, gesehen, das Gebetsleben, die Formen des Gebetes. Sehr lange haben wir uns mit dem mündlichen Gebet, dem betrachtenden Gebet und dem inneren Gebet aufgehalten. Dann haben wir auch im Zusammenhang mit dem Gebetsleben, mit dem konkreten Gebetsleben des Christen auch den Kampf des Betens angeschaut. Da sind es Einwände, die gegen das Gebet hervorgebracht werden. Dann ermahnt der Katechismus auch zu demütiger Wachsamkeit des Herzens bei den Schwierigkeiten, die man beim Beten hat oder die Versuchungen, die es im Gebet gibt. Dann ermahnt er uns zu kindlichem Vertrauen. Und schließlich auch noch, dass man in Liebe ausharren soll. Das vorletzte Mal haben wir betrachtet, wie das Gebet wirksam wird. Nämlich, es wird dann wirksam, wenn es sich immer wieder mit dem Handeln und Beten Jesu verbindet. Und wenn das Gebet auch das Leben des Menschen verwandelt. Die ganze Lebenshaltung sollte durch das Gebet verändert werden. Das Gebet ist dann wirksam, wenn es auch nach dem Willen Gottes geschieht, dass man sich immer wieder fragt, was will eigentlich Gott? Ist es ein Gut, ein wirkliches Gut, das ich erbete? Oder ist es nur etwas Egoistisches? Hilft es? Das Gut ist immer etwas, das hilft zum ewigen Leben. Und das letzte Mal haben wir dann noch das hohepriesterliche Gebet Jesu angeschaut. Jesus selber hat ein langes Gebet gesprochen, nachdem er im Abendmahlsaal den Jüngern die Füße gewaschen und das letzte Abendmahl, also die heilige Messe, eingesetzt hat. Ich habe das letzte Mal falsch gesagt, es sind nicht nur 3 Kapitel, sondern es sind 5 Kapitel, nämlich das Kapitel 13, 14, 15, 16 und 17 im Johannesevangelium, die alle im Abendmahlsaal geschehen. Und das 17. Kapitel, das letzte dieser langen Rede Jesu, ist dann als das hohepriesterliche Gebet in die Geschichte eingegangen. Und darin versucht der Katechismus, gewisse Parallelen auch zum Vaterunser aufzuzeigen. Vieles, was im hohepriesterlichen Gebet gesagt wird, das kommt dann auch wieder im Vaterunser zum Vorschein. Zum Beispiel heißt es, dass es immer wieder um die Erfüllung des Namens Gottes geht. Jesus betet im hohenpriesterlichen Gebet darum, dass der Name des Herrn verherrlicht werde, dass der Vater verherrlicht werde. Das kommt auch im Vaterunser natürlich vor. Dann, es ist ein Ausdruck, das hohenpriesterliche Gebet, dass Jesus wirklich die Herrlichkeit des Reiches sucht. Er sagt selber, er werde jetzt verherrlicht, nachdem Judas aus dem Abendmahlsaal hinausgegangen ist, ist es eben die Verherrlichung, die dann geschieht. Und auch da im Vaterunser beten wir um die Verherrlichung des Reiches Gottes. Im hohen priesterlichen Gebet sagt Jesus ganz deutlich, dass er alles nach dem Willen des Vaters getan hat und jetzt alles dem Vater wieder übergeben wird. Im Vaterunser beten wir auch, dass der Wille des Vaters geschehe im Himmel, so auch auf Erden. Und schließlich noch im hohenpriesterlichen Gebet, also im Kapitel 17 des Johannesevangeliums, bittet Jesus, dass er die Jünger vor dem Bösen bewahre, vor den wiedergöttlichen Mächten schütze. Und im Vaterunser beten wir dann auch wieder um die Befreiung vom Bösen. Also so zeigt der Katechismus eine Parallele auf zwischen dem 17. Kapitel des Johannesevangeliums und dem Gebet des Herrn, dem Vaterunser, das wir heute eben betrachten möchten.
Es ist ein langer Weg, den wir gegangen sind, bis wir nun schließlich beim Vaterunser landen. Und bevor wir uns nun mit diesem zweiten Abschnitt näher beschäftigen im Katechismus der katholischen Kirche, möchte ich doch noch einmal die Frage stellen, das Vaterunser, das gilt ja so als einfaches Gebet, als Anfangsgebet, was man auch gerne schon Kindern beibringen kann, was man eben auch Leuten, die neu in den Glauben kommen, als erstes Gebet mit auf den Weg gibt. Und jetzt stellt der Katechismus das aber nicht an den Anfang, sondern nach all diesen Vorbereitungen. Steckt da irgendeine Überlegung dahinter?
Das weiß ich nicht, welche Überlegung ganz genau jetzt die Autoren des Katechismus angestellt haben. Ich denke, das Vaterunser ist der Höhepunkt und auch das Zentrum des christlichen Betens. Und dieser Höhepunkt und das Zentrum, das muss ein bisschen auch vorbereitet werden. Und daher hat diese lange Vorgeschichte oder der lange Weg eine ganz wichtige Bedeutung, um einfach allgemein über das Gebet zu sprechen, um dann auch ein konkretes Gebet oder das konkrete Gebet, das Gebet der Christen, dann deutlicher zu interpretieren, zu erklären, was wir eigentlich darunter verstehen.
Betrachten wir also nun dieses Kerngebet des christlichen Glaubens, das Vaterunser. Wir befinden uns im Katechismus der katholischen Kirche auf der Seite 691, der Abschnitt 2759. Dies nur zur Information, wenn Sie einen solchen Katechismus zur Hand haben und mitlesen wollen. Ich lese nun vor. Jesus betete einmal an einem Ort und als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Das steht in Lukas 11, Vers 1. Als Antwort auf diese Bitte vertraut Jesus seinen Jüngern und seiner Kirche das christliche Grundgebet an. Der heilige Lukas gibt eine kurze Fassung mit 5 Bitten, der heilige Matthäus eine ausführlichere mit 7 Bitten. Die liturgische Überlieferung der Kirche hat die Fassung des heiligen Matthäus beibehalten. Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
So wird im Katechismus also das Gebet des Herrn, das Vaterunser, eingeführt. Es ist zunächst einmal lapidarisch festgehalten, dass Jesus an einem Ort gebetet hat und dass dann die Jünger auf ihn zugegangen sind mit der Bitte, er solle ihnen lernen zu beten. Als Antwort hat er ihnen dann dieses Gebet überlassen, das wir ja alle sehr gut kennen. Jetzt können wir vielleicht gerade die Originalfassungen im Katechismus einmal nachlesen, weil ja die Form, die wir kennen, eigentlich eine liturgische Form ist, die nicht ganz dem Originaltext entspricht. Das Gebet nach dem Matthäusevangelium mit also den 7 Bitten lautet, wir finden es im Kapitel 6, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Und dann kommen noch 2 ganz wesentliche Sätze, die fast noch ein bisschen dazugehören und auch fast ein Kommentar auch sind. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Also noch einmal das besondere Beharren auf der Versöhnung und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen. Und dann im Lukas-Evangelium finden wir den Text im Kapitel 11, die Verse 2 bis 4. Da heißt es ganz kurz, da sagt er zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Sünden, denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist, und führe uns nicht in Versuchung. Also nur 5 Bitten. Wenn wir jetzt von den Bitten reden, dann müssen wir die vielleicht kurz aufzählen. Also die erste Bitte, zunächst ist die Anrede, Vater unser im Himmel, und dann kommt die erste Bitte. Es tönt ein bisschen komisch, es ist nicht in diesem Sinne eine Bitte, wie wir um etwas bitten, sondern es geht um das geheiligt werde dein Name. Das ist die Bitte, dass der Name Gottes geheiligt werde. Dann die zweite Bitte, dein Reich komme. Wir bitten, dass dein Reich komme. Die dritte Bitte, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Die vierte Bitte, das ist schon eher eine Bitte nach unserem allgemeinen Bitteverständnis. Unser tägliches Brot gib uns heute. Dann und vergib uns unsere Schuld. Die fünfte und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Die sechste und führe uns nicht in Versuchung. Und dann die siebte, sondern erlöse uns von dem Bösen. So werden also die 7 Bitten aufgefasst. 7 verschiedene Dinge, die wir an Gott wenden. Und im Grunde genommen sind diese 7 Bitten das Wesentliche, was wir Christen überhaupt erbitten können. Also immer wieder wird gesagt, das Vaterunser ist der absolute Höhepunkt oder auch Tiefpunkt in diesem Sinne von der geistlichen Tiefe her des christlichen Betens. Und mehr braucht es eigentlich nicht. Alles ist darin enthalten. Das werden wir jetzt auch bei den Erklärungen, die dann der Katechismus über jede einzelne dieser Bitten gibt, sehr schön sehen. Was ist das christliche Grundgebet der Kirche, das Jesus seinen Jüngern und der ganzen Kirche gegeben hat. Und in der liturgischen Überlieferung, wir werden gerade im nächsten Abschnitt noch sehen, woher das kommt, auch woher das der Zusatz, den wir ja kennen, kommt, davon hören.
Genau, denn manche werden jetzt sagen, huch, da fehlt doch was. Da fehlt das, was wir so kennen, denn dein ist die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, beziehungsweise die Kraft und das Reich und die Herrlichkeit. Und dazu schreibt der Katechismus nun im Abschnitt 2760. Sehr früh hat die Liturgie das Gebet des Herrn mit einer Doxologie abgeschlossen. In der Didache lautet sie, denn dein ist die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Die apostolischen Konstitutionen fügen am Anfang hinzu das Reich. Diese Formulierung findet sich heute in der ökumenischen Fassung. Die byzantinische Tradition fügt nach Herrlichkeit Vater, Sohn und Heiliger Geist hinzu. Das römische Messbuch führt die letzte Bitte weiter in ausdrücklichem Warten auf die selige Hoffnung und auf das Kommen Jesu Christi, unseres Herrn. Darauf folgt die Akklamation der Gemeinde, in der die Doxologie der apostolischen Konstitutionen aufgenommen wird. Also zunächst mal klingt Doxologie ein bisschen nach Krankheit. Was ist das denn, die Doxologie? Und zum anderen merkt man jetzt hier in diesem Abschnitt, dass da anscheinend doch ziemlich viel dazu getan wird in den einzelnen Abschnitten.
Ja, also Doxologie heißt ein Verherrlichungsruf. Die Doxa, die Herrlichkeit Gottes, wird gerühmt und gelobt. Das bedeutet Doxologie. Das ist so ein Schlussgebet. Zum Beispiel nennt man Doxologie auch, wenn man am Schluss des Hochgebetes Kelch und Patene oder die Hostie und den Kelch mit dem Blut emporhebt und spricht, durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Das ist eine Doxologie. Und eben zum Beispiel auch dieses Lob am Schluss, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, das ist auch eine Doxologie. Jetzt kennt aber auch die Liturgie, also während der Heiligen Messe, machen wir nach der siebten Bitte, sondern erlöse uns von dem Bösen, ein sogenanntes Einschubgebet. In der liturgischen Sprache heißt das Embolismus. Und das heißt, erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Das ist der Embolismus, das Einschubgebet, in dem wir noch einmal sehr deutlich um das Kommen des Reiches Gottes und auch um den Schutz beten. Ist eigentlich das einzige Gebet, das auch auf die Parousie sich hinwendet, auf die Rückkehr Jesu, wenn er wieder zurückkommt in seiner Herrlichkeit. Und dann akklamiert das ganze Volk mit der Doxologie, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also ein Lobpreis Gottes. Das ist also für die Messe, so in der liturgischen, in der lateinischen Messe, ist dieses Einschubgebet sehr wichtig. Nun, in der Didache, das ist die sogenannte Zwölf-Apostel-Lehre, die schon sehr früh, also im frühen zweiten Jahrhundert, man weiß nicht ganz genau, wann das geschrieben worden ist, zwischen 100 und 120, andere Datierungen sind eher ein bisschen später, so zwischen 150 und bis 180, man kann da nicht ganz genau sagen, wann das ist, aber sehr früh im zweiten Jahrhundert heißt es schon bereits, denn dein ist die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und dann eine apostolischen Konstitutionen, das sind so päpstliche Erlasse, schon sehr früh in der Kirche, die es auch heute noch gibt, fügen dann noch das Reich hinzu. Und von daher kommt diese Doxologie, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Aber wie gesagt, das gehört nicht zum Originaltext des Vaterunsers, sondern das ist ein späterer, frühchristlicher, sehr frühchristlicher, aber doch späterer Zusatz zu diesem Gebet, um darin einfach noch einmal die Herrlichkeit des Herrn zu lobpreisen. Und später dann wurde eben auch in der Messe das Einschubgebet hinzugefügt. Das römische Messbuch führt die letzte Bitte weiter in ausdrücklichem Warten auf die selige Hoffnung und auf das Kommen Jesu Christi, unseres Herrn. Meiner Ansicht nach ein sehr wichtiges Gebet, weil es gerade auf die Rückkehr Jesu hinweist, als eigentlich einziger Text in der ganzen Liturgie. Und es ist schade, dass viele heute dieses Einschubgebet, diesen sogenannten Embolismus, einfach auf der Seite lassen. Er gehört zur Liturgie der römisch-katholischen Kirche. Und sollte auch immer so gebetet werden. Es ist aber ein priesterliches Gebet, bei dem nur der Priester dieses Einschubgebet spricht. Das Vaterunser und dann die Doxologie, die beten alle miteinander.
Gibt es denn eine Möglichkeit, das Vaterunser falsch zu beten? Weil das kommt mir jetzt doch alles ein bisschen verwirrend vor mit diesen Hinzufügungen, mit diesen, ja, weggenommen wird ja nichts, aber in den verschiedenen Riten werden ja verschiedene Dinge gebetet. Gibt es da ein falsch und ein richtig?
Das denke ich nicht. Alle Formen des Vaterunsers beziehen sich ganz klar auf den Urtext, vor allem auf das Matthäusevangelium, auf die Bergpredigt, wie es da überliefert hat, wie Jesus das den Jüngern und der ganzen Kirche übergeben hat. Und das hat natürlich in der Liturgie, der unterschiedliche Liturgie, gewisse Änderungen da sind. Das ist klar. Das Vaterunser, wie wir es gewöhnlich beten, das ist eben eine ökumenische Fassung. Allerdings ist es nicht komplett ökumenisch, denn Sie wissen ja, wir Katholiken beginnen mit Vater unser, die Protestanten beginnen mit unser Vater. Also so kleine Details, die, ich weiß nicht, einfach die Konfessionen behalten wollten. Ich kenne mich da auch zu wenig aus der Geschichte des ökumenischen Vaterunsers. Ich weiß auch nicht genau, wie das jetzt gebetet wird. Ich höre das zum ersten Mal. Ich lese das hier auch zum ersten Mal, dass die Orthodoxen noch Vater, Sohn und Heiliger Geist einfügen. Das habe ich jetzt, das orthodoxe Vaterunser habe ich jetzt noch nie so gehört, weil ich einfach viel zu wenig Kontakt habe mit orthodoxer Kirche hier bei uns in der Schweiz oder jetzt in meiner Pfarrei oder so. Mhm. Aber falsch beten kann man es sicher nicht. Es ist einfach das Vaterunser nach dem Text des Matthäusevangeliums. Und das ist natürlich immer auch eine Frage der Übersetzung. Der Urtext, der ist griechisch. Und wenn Sie es absolut, ganz konkret, ganz genau so beten wollen, wie es eben in der Bibel steht, dann müssen Sie den griechischen Urtext nehmen. Mhm.
Gut, dann gehen wir mal weiter im Katechismus und befassen uns mit dem, was dieses Gebet des Herrn, mit was dieses Vaterunser denn so genau ist. Der Artikel 1 behauptet nämlich, es ist die Zusammenfassung des ganzen Evangeliums. Auf der Seite 652, der Abschnitt 2761 im Katechismus der katholischen Kirche. Das Gebet des Herrn ist die Zusammenfassung des ganzen Evangeliums, schreibt Tertullian. Als der Herr uns diese Gebetsformel vermacht hatte, fügte er hinzu, bittet, dann wird euch gegeben, steht in Lukas 11, Vers 9. Jeder kann also seinen Bedürfnissen entsprechend verschiedene Gebete an den Himmel richten. Er soll jedoch stets mit dem Gebet des Herrn beginnen, welches das Grundgebet bleibt.
Das ist eine interessante Aussage. Tertullian ist ein großer Kirchenvater, allerdings nicht heilig gesprochen. Und er behauptet, und ich denke, zu Recht behauptet er, und das ist von vielen natürlich dann auch aufgenommen worden, das Gebet des Herrn ist die Zusammenfassung des ganzen Evangeliums. Wir werden, ich möchte jetzt das nicht alles ausführen, sondern wir werden Stück für Stück darauf kommen, dass das wirklich so ist. Und er sagt dann weiter, als der Herr uns diese Gebetsformel vermacht hatte, fügt er hinzu, bittet, dann wird euch gegeben. Wir kennen das aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 11, Vers 9. Und jeder kann, sagt jetzt Tertullian, einfach nach seinen Anliegen beten. Er sollte aber immer auch das Vaterunser beten. Er sagt jetzt hier, man soll es mit dem Vaterunser beginnen, weil es das Grundgebet ist und bleibt. Und dann kann man alle anderen persönlichen Bitten und Anliegen auch hinzufügen. Ich denke mal, es geht auch mit dem umgekehrten Weg, dass man einfach seine eigenen Anliegen vorträgt und dann sozusagen mit dem Vaterunser noch bestätigt oder abschließt. Ein schöner Text von Tertullian, der über das Gebet, das ist ein Abschnitt aus seinem Büchlein über das Gebet genommen ist, ja.
Radio Horeb, Sie haben eingeschaltet bei unserer Katechismus-Sendung. Heute widmen wir uns zum ersten Mal dem Gebet des Herrn, dem Vater Unser, und betrachten, was der Katechismus der katholischen Kirche dazu zu sagen hat. Bei uns zu Gast ist Pfarrer Thomas Rellstab aus der Schweiz und wir gehen nun weiter im Katechismus der katholischen Kirche auf der Seite 692. In der Mitte der Schrift ist dieser Abschnitt überschrieben. Nachdem der heilige Augustinus festgestellt hat, dass die Psalmen die Hauptnahrung des christlichen Betens sind und in die Bitten des Vaters Unsers einfließen, hält er fest. Geht sämtliche Gebete durch, die sich in der Schrift finden. Meines Erachtens könnt ihr darin nichts finden, was nicht im Gebet des Herrn enthalten wäre.
Das ist wieder eine Aussage vom heiligen Augustinus. Ich kenne jetzt auch diese Schriften des heiligen Augustinus zu wenig, aber was er sagt, ist auch wieder sehr eindrücklich. Also man sieht, die Kirche hat sich schon sehr früh, sehr intensiv mit diesem Gebet beschäftigt, vielleicht mehr als wir. Man hat Überlegungen angestellt, man hat sich Gedanken darüber gemacht, man hat es verglichen, eben vielleicht auch gerade aufgrund solcher Aussagen wie des Tertullians, dass es eine Zusammenfassung des ganzen Evangeliums ist. Augustinus bestätigt das einfach aufgrund von, mit anderen Worten. Er geht sehr auf die Psalmen ein und sagt dann, geht sämtliche Gebete durch, die sich in der Schrift finden. Meines Erachtens könnt ihr darin nichts finden, was nicht im Gebet des Herrn enthalten wäre. Und ich denke, er wird das auch sicher mit vielen Stellen belegen. Alles ist eigentlich im Vaterunser enthalten. Alle Gebete, alles, was wir irgendwie an den Vater wenden können, ist letztlich in diesen sieben Bitten des Vaterunsers enthalten. Jede Bitte, die wir brauchen, etwas, das wir brauchen, eben etwas, ja, die Verherrlichung Gottes ist drin, das Reich, das kommen soll. Und letztlich geht es da tatsächlich immer wieder um dieses Gut, das Gut des Menschen, das ewige Leben. Es zeigt einem immer wieder diese Transzendenz Gottes. Es geht immer wieder über das Irdische hinaus zu Gott. Und von daher kann man schon sagen, es ist alles darin enthalten. Manchmal sicher wird man das nicht einfach so auf Anhieb sehen, aber man kann es durchaus so interpretieren. Und er sagt ja auch, es ist meiner Ansicht nach, meines Erachtens, könnt ihr darin nichts finden, was nicht im Gebet des Herrn enthalten wäre. Es ist einfach ein Zitat wieder, das zeigt, wie umfänglich, wie universal dieses Gebet des Herrn ist und wie wirklich außerordentlich und tiefgründig, und dass Jesus da uns wirklich etwas Bedeutendes hinterlassen hat.
Alle Schriften des Alten Testaments, das Gesetz, die Propheten und die Psalmen sind in Jesus Christus in Erfüllung gegangen. Das Evangelium ist diese frohe Botschaft. Seine erste Verkündigung wird vom heiligen Matthäus in der Bergpredigt zusammengefasst. Das Gebet zu unserem Vater steht in der Mitte dieser Verkündigung. Dieser Zusammenhang verdeutlicht jede Bitte des uns vom Herrn übergebenen Gebetes. Jetzt folgt ein Zitat von Thomas von Aquin. Das Gebet des Herrn ist das Vollkommenste. In ihm wird nicht nur um alles gebeten, wonach wir in richtiger Weise verlangen können, sondern auch in derjenigen Reihenfolge, in der wir danach verlangen sollen. So lehrt uns dieses Gebet nicht bloß bitten, sondern formt auch unser ganzes Gemüt, so in der Summa Theologicae.
Auch das wieder ein wunderbares Zitat von einem mittelalterlichen Theologen, vielleicht dem größten Theologen, den es überhaupt je gegeben hat und gibt, von Thomas von Aquin. Der Katechismus erklärt hier noch einmal, dass das ganze Alte Testament und auch das Evangelium in den Bitten des Vaterunsers enthalten sind. Alles ist, wie die Bergpredigt im Grunde genommen, das Wesentliche des christlichen Lebensstiles zusammenfasst, so fasst das Vaterunser als Gebet alles zusammen, was im Alten Testament und im Neuen Testament gebetet worden ist. Jede Bitte des vom Herrn übergebenen Gebetes verdeutlicht den Zusammenhang allen Dinge, die vom Alten Testament und vom Neuen Testament, vom Evangelium uns gegeben sind. Gehen wir noch einmal auf dieses Zitat von Thomas von Aquin ein. Das Gebet des Herrn ist das Vollkommenste. Ich denke, das können wir so wirklich unterstreichen. In ihm wird nicht nur um alles gebeten, wonach wir in richtiger Weise verlangen können. Das ist wieder diese richtige Weise. Es wird um alles gebeten, wonach wir in richtiger Weise verlangen können, sondern auch in derjenigen Reihenfolge, in der wir danach verlangen sollen. Also zunächst steht eben, dass der Name des Herrn, der geheiligt werden solle. Und dann das Reich Gottes, das kommen solle. Der Wille Gottes, der geschehen solle im Himmel, so auf Erden. Und dann erst die irdischen Dinge, das tägliche Brot, das wir brauchen, die Vergebung unserer Schuld und dann die Bewahrung vor den Versuchungen und den Schutz vor dem Bösen. Das ist die Reihenfolge, sagt jetzt Thomas von Aquin. Natürlich kann jeder das selber auch betrachten und für sich wieder vielleicht etwas anderes herausnehmen. Der Katechismus möchte hier einfach, ich wiederhole es, die gewaltige Wirkung dieses Gebetes auf die Theologie und auf das geistliche Leben der Christen in der Geschichte der Kirche aufzeigen. So lehrt uns dieses Gebet nicht bloß bitten, sondern formt auch unser ganzes Gemüt. Es ist klar, wenn wir von ganzem Herzen das Vaterunser beten, dann geschieht etwas in unserem Herzen. Ich habe schon mit Menschen gesprochen bezüglich des Vaterunsers, die gesagt haben, wenn es dann darum geht, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, da schweigen sie, haben sie mir dann gesagt, weil sie das einfach nicht können, weil sie gewisse Dinge haben, Unversöhnlichkeiten, Unversöhntheiten mit anderen Menschen, und sie können da nicht vergeben, und deshalb schweigen sie dann einfach diesen Abschnitt tot. Aber das ist natürlich irgendwo auch ein gewisser Selbstbetrug, oder es ist eine Unaufrichtigkeit. Es ist nicht die Fülle des Vaterunsers, das Jesus uns gegeben hat. Gerade auch solche Bitten oder diese Bitte ist ja sehr entscheidend. Wäre sehr entscheidend in unserer zerstrittenen und gehässigen Welt, dass es auch ein bisschen mehr Frieden gäbe, dass wir wirklich uns bewusst sind, was wir da eigentlich beten. Und deshalb sagt Thomas von Aquin sehr, sehr treffend und zu Recht, so lehrt uns dieses Gebet nicht bloß bitten, Bitten kann man schnell, sondern formt auch unser ganzes Gemüt. Also auch dieses Gebet, das Gebet des Herrn, das hat eine Dynamik, die unser ganzes Leben verändern kann, wenn wir es offenen Herzens beten und wenn wir auch bewusst sind, was wir da eigentlich beten. Ich denke, wir kennen dieses Gebet so gut auswendig und beten es so oft, dass wir uns manchmal viel zu wenig Gedanken machen darüber, was wir darin eigentlich beten. Es gibt noch andere Gebete, die wir einfach so über unsere Lippen laufen lassen, ohne dass wir uns bewusst sind, was wir da wirklich beten. Und daher ist es immer wieder sinnvoll, ein solches Gebet auch wieder mal zu lesen und dann zu betrachten und darüber nachzudenken, das innere Gebet dann wieder pflegen oder das betrachtende Gebet pflegen und da einfach mal dabei bleiben und mal sich überlegen, was bedeutet das. Als kleines Beispiel, wie nahrhaft das ganze Vaterunser ist, kann ich eine Geschichte von Niklaus von Flüe, dem Nationalheiligen unserer Schweiz, zitieren. Er hat eine Wallfahrt gemacht von Flüeli-Rampft bis nach Einsiedeln zur Gottesmutter Maria. Und das ist ein sehr weiter Weg und das hat mehrere Stunden in Anspruch genommen. Und er hat dann bezeugt, als man ihn gefragt hat, wie viele Rosenkränze er gebetet habe, hat er gesagt, er habe nicht einmal ein ganzes Vaterunser gebetet. So lange hat er sich einfach bei den einzelnen Worten oder bei den einzelnen Bitten aufgehalten und so viel Nahrung darin gefunden, ja, dass er eben nicht einfach irgendetwas heruntergeleiert hat, sondern wirklich das betrachtet hat. Und darin steckt eben sehr viel Zündstoff, sehr viel Dynamik. Dynamik, die unser ganzes Gemüt verändern und formen kann, wie Thomas von Aquin hier in diesem Abschnitt, der im Katechismus zitiert wird, schreibt.
Wir wollen uns also in die Fußstapfen des großen Schweizer Nationalheiligen begeben und auch dieses Gebet einmal ganz, ganz genau betrachten, nicht nur heute, sondern auch noch an den kommenden Donnerstagen. Nehmen wir noch den nächsten Abschnitt mit hinein, bevor Sie, liebe Zuhörer, dann die Gelegenheit haben, sich einzubringen. Die Bergpredigt ist Lebenslehre, das Vaterunser ist Gebet. In beiden formt der Geist des Herrn unser Verlangen, das heißt unsere inneren Regungen. Jesus leitet uns mit seinen Worten zu diesem neuen Leben an und lehrt uns im Gebet darum zu bitten. Von der Richtigkeit unseres Betens hängt die Richtigkeit unseres Lebens in Christus ab.
Das finde ich auch wieder wunderschön, wie hier der Katechismus eine Brücke schlägt zwischen dem Gebet des Vaterunsers und der Bergpredigt. Das Vaterunser ist ja ein Teil der Bergpredigt. Die ganze Bergpredigt ist eine Lebenslehre, die Magna Charta, wie man so schön sagt, die Grundregel des christlichen Lebens. Und auch darin kann man immer wieder lesen und immer wieder neu lesen und noch einmal lesen und man entdeckt immer wieder Neues und es kann wirklich das Leben eines Menschen sehr stark verändern. Und das Vaterunser ist dann das Gebet aufgrund dieser Lebenslehre. In beiden, sagt der Katechismus, formt der Geist des Herrn unser Verlangen, das heißt unsere inneren Regungen. Ja, es verändert einem. Die Bergpredigt verändert den Menschen, wenn er sie ernst nimmt, wenn er versucht, sie umzusetzen, wenn er sie nicht nur einfach als Menschenwort, sondern, was es in Wahrheit ist, Gottes Wort annimmt, als Wort, das der Sohn Gottes uns hinterlassen hat, dann kann das die inneren Regungen, das innere Wünschen, das innere Sehnen, das innere Verlangen verändern. Dann geschieht etwas im Herzen des Menschen und im Herzen dann und dann im ganzen Leben. Dann weiter, Jesus leitet uns mit seinen Worten zu diesem neuen Leben an und lehrt uns im Gebet darum zu bitten. Also die Bergpredigt lehrt uns an, ein neues Leben zu leben. Das ist eine Lebenslehre. Und dann im Vaterunser konkret auch um dieses neue Leben oder der Ausdruck des neuen Lebens zu bitten. Das Vaterunser ist dann sozusagen die Frucht dieses neuen Lebens. Und wer dieses neue Leben angefangen hat, der kann auch in der Weise, wie das Vaterunser es uns aufzeigt, von ganzem Herzen beten. Weil er damit übereinstimmt, weil etwas anderes Wichtigkeit gewonnen hat in seinem Leben. Von der Richtigkeit unseres Betens hängt die Richtigkeit unseres Lebens in Christus ab. Also noch einmal diese Brücke zwischen Lebenslehre und Gebet, Bergpredigt und Vaterunser. Wenn wir richtig beten, dann gibt es auch einen Einfluss auf das konkrete, auf das richtige Leben des Christen. Also der Katechismus macht in diesem Abschnitt eine schöne Brücke zwischen der ganzen Bergpredigt als Lebenslehre und dem Vaterunser als dem Gebet derer, die Lebenslehre der Bergpredigt angenommen haben.
Radio Horeb, die Katechismus-Sendung heute mit dem Thema Das Vaterunser. Bei uns zu Gast ist Pfarrer Thomas Rellstab aus der Schweiz. Es hat uns nun eine Hörerin angerufen, Frau Noack. Grüß Gott.
Ja, gut, grüß Gott. Ich habe noch mal eine Frage zu dieser Bitte, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Also ich habe Probleme, dass ein guter Gott mich in die Versuchung führen kann. Und jetzt war ich 10 Jahre in einer gnostischen Gruppe. Also die sagen natürlich, die Bibel ist verfälscht und die haben ein ganz anderes Vaterunser gebetet. Aber was für mich nach wie vor noch einleuchtend ist oder einsichtig, die sagten dann, führe uns aus der Versuchung, wenn das Böse uns angreifen sollte. Und Frau Rellstab hatte ja auch den Thomas von Aquin zitiert, der von der Bewahrung vor der Versuchung gesprochen hat. Und dieses führe uns nicht in Versuchung, das hört sich so an, als ob Gott mich absichtlich da reinstürzen könnte.
Mhm. Herr Pfarrer, wie ist das zu verstehen?
Auf diese Bitte werden wir natürlich dann noch ganz konkret eingehen. Es ist dann im Katechismus bei der Nummer 2846 die Erklärung über diese Bitte im Vaterunser. Es ist ganz klar, dass man darunter nicht das versteht, dass Gott uns in die Versuchung führt, sondern dass er uns führt in der Versuchung. Das ist immer eine Schwierigkeit der Übersetzung.
Also ist ja dann eigentlich klar falsch übersetzt, wenn man sagt, er führt uns in der Versuchung und nicht in die Versuchung? Oder wie ist das zu verstehen?
Es ist ein bisschen schwierig von der Übersetzung her richtig zu verstehen. Aber es ist ganz klar, dass damit gemeint wird, dass Gott uns in der Versuchung führen soll, also schützen soll, bewahren soll, retten soll aus der Versuchung, die Kraft geben soll in den Versuchungen. Aber sicher nicht, dass er uns in die Versuchung führt. Das ist natürlich immer das Werk des Widersachers, absolut, und nicht Gottes.
Man könnte aber vielleicht sagen, lass es nicht zu, dass er uns in Versuchung führt. Ist das vielleicht damit eher gemeint?
Ja, kann sein. Ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, wie das im offiziellen griechischen Text heißt. Im Lateinischen heißt es ja, et ne nos inducas in tentationem. Also, ja, führe uns nicht in die Versuchung, ja. Das heißt eigentlich ähnlich so, wie es dann im Hebräer, wir werden das sehen im Zusammenhang mit dem Abschnitt über diese Bitte im Vaterunser. Aber einfach so viel zum Vorweg jetzt nehmen, um der Frau Noack die Antwort zu geben. Es ist schon gemeint, dass wir bewahrt werden, beschützt werden, geführt werden in der Versuchung. Und es ist nicht so, dass Gott uns in die Versuchung führt.
Ja, Frau Noack.
Okay.
Das fürs erste Mal, aber Sie haben da schon einen sehr wunden Punkt getroffen, der auch noch genauer geklärt werden muss. Das geben wir zu.
Ich bin auch noch verwirrt, weil das andere halt in dieser Gruppe aus der Versuchung führe, wenn das Böse uns angreifen sollte, das war mir einsichtiger. Aber ich habe das jetzt im Moment erstmal so verstanden. Dankeschön.
Ja. Okay, danke Frau Noack für den Anruf. Auf Wiederhören.
Vielleicht um vorwegzunehmen, also der Katechismus sagt jetzt im Paragraph 2846, so fleht diese Bitte des Vaterunsers um den Geist der Unterscheidung und der Kraft. Mhm. Aber wir werden das dann zugegebene Zeit, wenn wir diese Fürbitte oder diese Bitte des Vaterunsers behandeln, noch genauer darauf eingehen.
Es hat uns nun Frau Fechler aus Ankum erreicht. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Also ich wusste ja, dass die Frage kommt. Die ist ja nun schon oft gekommen. Ich habe sie bestimmt auch schon mal gestellt. Aber ich möchte zunächst mal sagen, eigentlich, man sagt immer, es ist der griechische Urtext. Stimmt schon, das Aufgeschriebene ist griechisch, das zuerst Aufgeschriebene. Aber eigentlich müsste man doch sagen, Jesus hat Aramäisch gesprochen. Und wenn er das Vaterunser gelehrt hat, dann hat er in Aramäisch doch das Vaterunser gesprochen. Und eigentlich müsste doch dann... leider ist da niemand gewesen, der das in Aramäisch aufgeschrieben hat, sondern man hat sofort in Griechisch geschrieben. Und das ist eigentlich schade. Ich glaube, das würde vielleicht auch ein bisschen dazu beitragen, manches hier gerade bei dieser Bitte zu klären. Aber jetzt wollte ich doch noch darauf hinweisen, dass der Heilige Vater ja in seinem Buch, das ja nun schon viele Leute gekauft haben, Jesus von Nazareth, das Vaterunser erläutert hat, geht auch darauf ein. Und ich kann das jetzt nicht so lange ausführen, aber er sagt eben doch, dass er weist auf Job zurück. Prüfungen braucht der Mensch und die Versuchungen lässt Gott bei Job auch zu. Der Teufel hatte ja da gesagt, na ja, ein Gerechter sagst du, aber lass mich ihn mal versuchen, dann wirst du schon sehen. Und Gott lässt, das ist also ein Bild wahrscheinlich, zu, dass er versucht wird. Und Job ist ja fast drauf und dran, alles ja aufzubegehren und wirklich von Gott zu lassen. Aber am Ende wird er doch doch näher zu Gott geführt und bekommt Erkenntnisse, die er vorher nicht hatte. Und das ist ja auch der Sinn der Versuchung, dass wir nicht, dass wir, ja, würden wir auch fallen, aber trotzdem bekommen wir da noch größere Erkenntnis und können vielleicht auch näher zu Gott geführt werden. Und Johannes, also jetzt Benedikt, schreibt hier, wir sagen damit zu Gott, also zunächst mal so eine konkretere Auslegung, ich weiß, dass ich Prüfungen brauche. Also zu dieser Bitte schreibt er, das müsste man dann mal ganz lesen, damit mein Wesen rein wird. Wenn du diese Prüfungen über mich verfügst, wenn du wie bei Job dem Bösen ein Stück freien Raum gibst, dann denke bitte an das begrenzte Maß meiner Kraft. Trau mir nicht zu viel zu. Zieh die Grenzen, in denen ich versucht werden darf, nicht zu weit und sei mit deiner schützenden Hand in der Nähe, wenn es zu viel für mich wird. Und ich denke, man sollte das dann auch mal ein bisschen weiter lesen, was er dazu schreibt. Und es wird einem auch da wieder ein bisschen klarer, diese Bitte.
Danke, ja? Frau Fächler. Ja, das war ein sehr wichtiger Impuls. Aber es ist auch wieder klar geworden, dass Gott selber ja eigentlich nicht versucht. Auch bei Hiob tut er das ja nicht, sondern er lässt es zu. Er lässt es zu. Genau, das ist ein wichtiger Unterschied.
Und es ist dann auch eine Chance, kann eine Chance für uns sein. Aber wir wissen, dass wir schwach sind und wir möchten lieber fast auf diese Chance verzichten, damit wir dann nicht irgendwo landen. Aber wir, die Heiligen sind ja sehr versucht worden, muss man bedenken. Und sie sind ja dadurch auch wieder näher zu Gott gekommen. Größere Verdienste für die Kirche gewonnen. Gut, also ich kann es auch nicht ausschöpfen.
Danke, Frau Fächler, für Ihren Impuls auf jeden Fall.
Alles Gute.
Ja. Auf Wiederhören. Ja, Pfarrer, wollen Sie da noch etwas hinzufügen?
Ich denke, das ist sehr gut, was die Frau Fächler gesagt hat. Und ich werde das auf den Moment, wo wir dann diese Bitte auch behandeln im Katechismus, das mir ein bisschen genauer anschauen. Ich habe das Buch natürlich auch von Papst Benedikt, allerdings, wie viele wahrscheinlich auch, mit mir noch nicht gelesen. Man muss sich ja Zeit nehmen auch dafür. Aber ich werde das auch nachschauen. Ja.
Ja, fassen wir also für diesen Punkt einmal zusammen. Gott lässt Versuchung zu. Er führt einen jetzt nicht selber in Versuchung sozusagen, dass er jetzt ja selber einem die Versuchung präsentiert. Er lässt sie aber zu, lässt einen dort aber auch nicht allein. Und vielleicht ist dieses Führe uns nicht in Versuchung ja auch ein Hinweis darauf, dass Gott Leiden zulässt, dass Gott einen durch dieses Leiden eben auch stärkt. Aber das wollen wir in der Zukunft ein bisschen stärker behandeln. Gehen wir nun weiter im Katechismus der katholischen Kirche in den Abschnitt über das Gebet des Herrn. Auf der Seite 693, der Abschnitt 2765. Der überlieferte Ausdruck Herrengebet oder Gebet des Herrn bedeutet, dass Jesus, unser Herr, uns das Gebet zu unserem Vater gelehrt hat. Dieses von Jesus stammende Gebet ist wahrhaft einzigartig. Es ist vom Herrn. Zum einen gibt der eingeborene Sohn in den Worten dieses Gebetes uns die Worte, die der Vater ihm gegeben hat. Er ist der Lehrer unseres Betens. Und zum anderen kennt er als fleischgewordenes Wort in seinem Menschenherzen die Bedürfnisse seiner menschlichen Brüder und Schwestern und offenbart sie uns. Er ist das Vorbild unseres Betens.
Ein wunderbarer Abschnitt da im Katechismus, dem eigentlich nichts hinzugefügt werden kann. Vielleicht einfach nochmal die Betonung, es ist das Herrengebet, es ist das Gebet des Herrn, weil es Jesus, der Herr, uns gegeben hat. Es ist vom Herrn, also wirklich seine Art zu beten und deshalb ist er uns das auch ein Vorbild im Beten. Ein Gebet, das Jesus uns hinterlassen hat und das wir auch immer wieder beten dürfen. Er hat es uns als Lehrer gegeben, als die Jünger fragten, lehre uns beten, hat er also ihnen dieses Gebet gegeben. Nicht ein anderes, sondern dieses Gebet. Also ein ganz wichtiges, zentrales Gebet. Es ist ein Gebet, das Jesus wahrscheinlich auch selber gebetet hat. Es ist sein Gebet, das er uns übergeben hat. Das möchte der Katechismus hier noch einmal mit aller Deutlichkeit darauf hinführen und darauf aufmerksam machen. Es ist wirklich erstaunlich, es ist das Gebet Jesu, es ist unser Gebet, es ist das Gebet, das wir vom Herrn empfangen haben.
Und dieser Abschnitt sagt ja eigentlich auch, dass es ein Ausdruck der Art Jesu ist, des Gottmenschen Jesu. Es ist göttlich, aber zugleich auch für uns Menschen gemacht. Vielleicht diesen Aspekt noch ein bisschen zum Hervorheben.
Das auch, das ist richtig, ja. Es sind Dinge, die natürlich an Gott gesagt werden, zu Gott gesagt werden, die Dinge Gottes betreffen. Es geht viel mehr eben um die Verherrlichung Gottes, um den Willen Gottes. Es ist sehr auf den Vater ausgerichtet. Es ist der Vater unser. Es ist wirklich ein Gebet, das uns über unser menschliches Denken hinausführt in die riesige Dimension Gottes. Der Vater ist im Mittelpunkt und nicht der Mensch. Und wir sind die Empfangenden. Wir beten darin zunächst einmal, dass der Plan Gottes über diese Welt, der wunderbare Heilsplan aus Liebe für die Menschen vorbereitet, sich erfüllt. Und dann erst auch um die Bitten, damit wir diesem Heilsplan, den ersten Bitten, auch entsprechen können. Wir bitten darum, dass wir das tägliche Brot haben, dass wir die Vergebung der Sünden haben, dass wir auch selber vergeben können, dass wir in der Versuchung geschützt werden, dass wir vor dem Bösen bewahrt bleiben. Also wirklich tatsächlich ein göttliches Gebet und doch auch, wo die menschlichen Bedürfnisse darin sind. Ein Herrengebet, ein Gebet des Gottessohnes, ja.
Der Katechismus der katholischen Kirche fährt nun fort. Doch Jesus hinterlässt uns nicht eine mechanisch zu wiederholende Formel. Im Herrengebet lehrt der Heilige Geist die Kinder Gottes durch das Wort Gottes zu ihrem Vater beten, wie dies bei jedem gesprochenen Gebet der Fall ist. Jesus gibt uns nicht nur die Worte zu unserem kindlichen Gebet, sondern gleichzeitig den Geist, durch den sie uns Geist und Leben werden. Der Vater sandte aber auch den Geist seines Sohnes in unser Herz, den Geist, der ruft, aber Vater. Dies ist der Beweis und gleichzeitig die Möglichkeit unseres Gebetes als Kinder. Unser Gebet legt Gott unser Verlangen dar. Darum weiß der Vater, der die Herzen erforscht, was die Absicht des Geistes ist. Er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein. Auf diese Weise gehört das Gebet zu unserem Vater, zum Mysterium der Sendung des Sohnes und des Geistes.
Also hier kommt zum Ausdruck, dass das Gebet Jesu ein bisschen von seiner Beziehung zum Vater an uns mitteilt, dass wir Anteil haben von diesem persönlichen, vertrauensvollen Gebet, das Jesus zu seinem Vater hat oder das immer wieder gesprochen hat zu seinem Vater, als er eben ihn Abba nannte. Abba ist ein vertraulicher Ausdruck, der steht für Vati oder Papa oder wie wir unsere Väter eben auch nennen. Ist ein wirklich ganz, ganz persönlicher Ausdruck der Väterlichkeit eines Vaters. Und er lässt uns daran teilnehmen, indem er uns eben dieses Vaterunser übergibt und sagt, wir sollen beten, Vater unser, Abba unser himmlischer Vater, ein echter, wahrhaftiger Vater. In diesem Abba kommt natürlich auch das kindliche Vertrauen, das Jesus hatte gegenüber seinem Vater zum Ausdruck. Und wenn er uns das gibt, dann ist das auch für uns ein Ausdruck, dass wir immer wieder mit kindlichem Vertrauen zu unserem Vater, der ein gütiger Vater ist, beten dürfen. Also so haben auch wir als Kinder immer wieder die Möglichkeit, zum Vater zu gehen und daran teilnehmen, was die Beziehung Jesu zu seinem Vater war. Ich denke, das ist soweit auch klar. Der Katechismus schenkt uns hier sehr viele einleitende, umfassende Wege, wie wir das Vaterunser verstehen können. Er zeigt einfach ein bisschen die Tiefe und die Größe dieses Gebetes auf. Er zeigt ein bisschen in die Hintergründe des Vaterunsers, bevor er dann auch die einzelnen Abschnitte, die einzelnen Bitten kommentiert.
Das war die Katechismus-Sendung für den heutigen Donnerstag. Pfarrer Thomas Rellstab hat mit uns das Gebet Vater Unser betrachtet, zumindest einmal angefangen. Wir werden diese Betrachtung in den kommenden Wochen noch fortsetzen.
Gut, also, was können wir machen diese Woche? Ich denke, das Beste wäre es, wenn wir das Vater Unser wieder einmal uns zur Brust nehmen, wieder mal anschauen und einmal einfach betrachten. bei jeder einzelnen Bitte ein bisschen verharren, darüber nachdenken, überlegen, was das für mein Leben bedeutet. Wie kann mein Leben so Gott verherrlichen? Kann ich wirklich aus ganzem Herzen auch darum bitten, dass das Reich Gottes kommt? Was bedeutet auch das, wenn das Reich Gottes wirklich kommt? Wenn wir darum bitten, um das tägliche Brot, was könnte das bedeuten für mich? Oder auch die Vergebungsbitte oder auch die Bewahrung vor den Versuchungen. Mal überlegen, wo sind denn meine Versuchungen? Wo brauche ich Unterstützung, damit ich in den Versuchungen auch Bestand habe? Und dann auch die Bewahrung vor dem Bösen. Einfach so jede Bitte einmal durchgehen und darüber nachdenken, was hat das für mich, für mein geistliches, konkretes Leben, für eine Bedeutung? Und ich bin überzeugt, so wie es hier im Katechismus heißt, der Heilige Geist tritt vor Gott ein für die Heiligen. Er wird uns also auch vieles eröffnen und vieles zeigen, das eben ganz wichtig sein kann für unser geistliches Leben. Und in diesem Sinne möge Sie der allmächtige Gott segnen, begleiten, beschützen und immer wieder stärken auf all Ihren Wegen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Ein herzliches Vergelt's Gott an Pfarrer Thomas Rellstab, der uns heute das Vaterunser ein bisschen näher auseinandergesetzt hat. Mein Name ist André Stiefenhofer. Schön, dass Sie mit dabei sind.